Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres bayerisch-tirolerischen Podcasts Wahre Schönheit. Mein Name ist Dr. Carlo Hasnerl. Ich sitze in Innsbruck und an meiner Seite, wie immer, 160 Kilometer entfernt, Astrid Tomczak in München. Hallo Astrid.
Hallo Carlo, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ein harter Morgen. Ja, wir haben uns überlegt, das klingt alles so selbstverständlich, aber irgendwie ist es doch immer wieder Thema und kommt auch bei uns, und also bei mir in der Praxis, oft vor, das Thema, wie soll man sagen, Role Model, also so Vorbild im positiven und im negativen Sinne. Also klassisches Beispiel, die Influencer in den, auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, die dann über neueste Techniken berichten und sich zeigen, was sich bei ihnen verändert hat. Und dann kommen Patientinnen und sagen, ich möchte das auch so haben oder genau das ist das, was ich mir wünsche. Und was steckt da dahinter? Was ist zu erwarten? Ist das ein Fluch oder ein Segen? Da möchten wir heute ein bisschen drüber plaudern. Astrid, hast du da irgendwas Aktuelles auf Lager? Oder?
Ja, also ich fand das sehr interessant. Du hast ja gesagt, Fluch oder Segen. Ich erlebe es momentan eher als Fluch, muss ich sagen, weil weil es halt häufig falsche Vorbilder sind und weil ich glaube, dass es häufig falsche Ideale sind. Ideale, die nicht in die Realität übertragbar sind. In dem Sinne, dass man sagt, na gut, also ich will die Lippe von Kylie Jenner und ich will jetzt, sag ich mal, das Hinterteil von Kim Kardashian. Ja, das kann man alles wollen. Die Frage ist, ob man in der Relation überhaupt mithalten kann. Und das meine ich jetzt gar nicht so mit den körperlichen Voraussetzungen, sondern das meine ich einfach damit, welche finanziellen Mittel solche Vorbilder zur Verfügung haben, welche Zeit, welche Spezialisten, wie viele Behandlungen da tatsächlich dahinter stecken, bis es dann so ein Ergebnis ist. Und natürlich zeigt man das ja auch nur, wenn es dann perfekt ist. Und den Weg dahin, den wissen wir eigentlich gar nicht. Deshalb empfinde ich das so ein bisschen, also aus der Perspektive ein bisschen als Fluch. Also das ist so meine erste Reaktion. Und deshalb finde ich das auch super, dass wir das Thema heute jetzt aufgreifen, weil das geht ja oft Hand in Hand, also finanzielle Möglichkeiten und Ergebnis haben ja eine enge Relation zueinander. Also wenn ich an diese ganzen Low-Cost-Klinik-Ketten denke, die dann eben eine Lippe für 99 Euro anbieten, dann muss man sich natürlich fragen, also ist das auch das, was Kylie Jenner bezahlt hat? Und ist das auch der Spezialist, der diese Promis behandelt hat? Naja, sicher nicht. Also ich meine, der Preisunterschied ist sehr häufig auch ein Qualitätsunterschied und natürlich auch in Materialien. Also mich führt das halt immer in diese Region Qualitätssicherung, Sicherheit für den Patienten und wie reell ist das, was man auf Instagram sieht? Also das ist so mein erster Rundumschlag.
Ja, das war ein umfassender Rundumschlag und da fällt mir auch gerade eine Geschichte ein, das ist gar nicht lang her, das ist jetzt 2-3 Monate her, war vom ORF, also vom österreichischen Fernsehen, jemand bei mir, um eben gerade das Thema aufzugreifen, die Filter, die Instagram-Filter oder halt die Filter, die man auf Social Media verwendet, was gaukeln die sozusagen den Usern vor und wie weit lässt sich das dann in die Realität umsetzen? Und das war insofern ganz interessant. Das war eine junge Reporterin und die hat sich tatsächlich mit den Insta-Filtern im Beitrag sozusagen modifiziert und dann ist es übergeblendet worden und sie war vollkommen ungeschminkt. Und das war so krass, das war eine hübsche Frau, aber das war trotzdem, der Unterschied war einfach so krass, ja. Und da hat man einfach gesehen, was da allein durch diese Filter schon angerichtet wird, sozusagen an falschen Vorstellungen. Und in Wahrheit, in der Realität steht ganz was anderes dahinter. Ich meine, in Ihrem Fall, wie gesagt, war das jetzt gar nicht negativ, aber sehr oft ist es so, dass einfach Hautunreinheiten ausgebügelt werden, die Lippen vergrößert werden, ohne dass da überhaupt jemals was gemacht worden ist. Und was auch zum Beispiel ganz spannend ist, das habe ich in dem Beitrag damals im Fernsehen auch erzählt, es hat einmal von einer Firma eine App gegeben, und gibt es immer noch, die sozusagen die Gesichter in verschiedene Strukturen eingeteilt hat und dann so Empfehlungen gegeben hat, wo man dann die Hyaluronsäure in dem Fall hinspritzt. Und dabei diese App wurde entwickelt von Programmierern, die eben diese Instagram-Filter einführen, also oder entwickelt haben. Also da haben sich die Hyaluronsäure-Firma wirklich mit denen zusammengetan und hat gesagt, Leute, was wollen unsere Kunden sozusagen und wie kriegen wir das in der Realität dann auch ins Gesicht in dem Sinne. Dabei haben wir einiges an Material gebraucht immer, wenn man das dann sozusagen in der Realität umgesetzt hat, was natürlich ein Kostenfaktor war. Und eins darf man ja auch nicht vergessen, diese Influencer, das ist ja ein Geschäft. Ja? Die gehen zu einer Firma hin und sagen, was kriege ich dafür, wenn ich für euch sozusagen Werbung mache. Und dann wird eben das Produkt oder diese Behandlung dann eben unter Anführungszeichen beworben. Die kriegen das natürlich gratis, kriegen dann meistens nur ein Gehalt dazu oder werden auch unterstützt. Und dann kommen Patientinnen und sagen, ich will das auch. Und wie du sagst, dann kommt die Rechnung und dann fallen sie aus allen Wolken. Da stimmt es hinten und vorn einfach nicht. Ja? Also man muss da höllisch aufpassen. Und ich kann nur sagen, man muss hinter die Kulissen schauen können. Man muss sich einfach vorstellen, jeder von uns kann diese Filter ganz easy verwenden, aber nicht immer ist es dann auch sozusagen realistisch umsetzbar. Man kann viel machen, aber man kann damit auch quasi auch finanziell schaden oder eben auch gesundheitlich schaden oder eben Dinge implizieren, die in der Realität gar nicht so gut ausschauen. Also das ist ein ganz ein schwieriges Thema.
Ja, und genau das gleiche Thema gilt ja eben auch für diese Vorher-Nachher-Bilder, die dann so im Internet kursieren. Es ist ja so in Deutschland, es ist in Österreich eigentlich sehr ähnlich, dürfen Vorher-Nachher-Bilder für plastisch-operative Maßnahmen, die also ein ästhetisches Ziel haben, nicht wenn es um Rekonstruktion geht von Unfallopfern oder so, dürfen nicht gezeigt werden. Also der Richtig. Arzt in Deutschland hat die Möglichkeit, Vorher-Nachher-Bilder nur im persönlichen Gespräch zu zeigen.
Ja, genau. Also, das ist bei uns wenn auch.
Genau. Also der Patient sitzt vor dir und dann kannst du deine Ergebnisse präsentieren und kannst sagen, okay, was weiß ich, der Fall XY ist jetzt so ähnlich wie ihrer. Das heißt, es ist realistisch, dass wir dies oder jenes erreichen und dass es dann am Ende ungefähr so ausschaut. So. Das gilt natürlich anscheinend, also es gilt de facto im Internet genauso oder es gilt de facto auf deutschen und österreichischen Social-Media-Seiten genauso, aber dieses Verbot, aber es wird halt trotzdem gemacht. Und was ich da immer zu bedenken gebe, ist halt, es sind mehrere Sachen. Das eine ist mal, wie realistisch ist das Foto? Ist das irgendwie nachbearbeitet? Ist das irgendwie getürkt, sage ich jetzt mal? Liegen da Filter drauf? Wurde da mit Photoshop noch irgendwas beschönigt? Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, was ich mich dann doch auch oft frage, weil ich sehe, dass es da relativ viele Verfahren gibt, dürfen diese Bilder eigentlich überhaupt so öffentlich verwendet werden? Das ist jetzt natürlich mal was, was den Betrachter in dem Moment nicht befasst oder nicht stört, aber es stört eventuell ja die Patienten.
Richtig,
ja. Also wenn die sich da online wiederfinden. Also das sind so Dinge, die finde ich wirklich extrem schwierig.
Ja.
Und das wird eigentlich kaum thematisiert. Ich habe oft den Eindruck, dass diese sozialen Medien, das Internet an sich, egal welcher Kanal, so ein bisschen als rechtsfreier Raum gelebt wird. Aber das ist ja de facto nicht so.
Nein, absolut nicht.
Oder wie erlebst du das?
Nein, absolut nicht. Es ist auch so, dass jetzt, was ich so gehört habe, waren ja die Gesetze ziemlich angezogen. Da ist ja jetzt gerade von EU-Seite her einiges passiert, um eben diese großen Provider ein bisschen an die Kandare zu nehmen. Da geht es natürlich in erster Linie um Hasspostings und solche Sachen, aber es geht natürlich auch um die rechtliche Situation im Internet. Wie du sagst, es ist kein rechtsfreier Raum und Vorher-Nachher-Bilder sind bei uns, also in Österreich, genauso verboten. Und es ist ja auch immer die Frage, gerade, also wenn ich Vorher- und Nachher-Bilder, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Patientin operiere im Gesicht, dann mache ich meistens kurz vor der Operation ein Foto. Und dann kommt die ein paar Mal zur Kontrolle, dann ist alles verheilt und alles gut und dann mache ich das zweite Foto. Da kommen sie von der Arbeit oder haben danach noch einen Termin, sind geschminkt, sind entsprechend frisiert. Und da kommt dann das eine zum anderen. Es ist, sagen wir, für mich, für die Dokumentation, ich sehe den Unterschied, ich weiß, worauf ich schauen muss. Es ist nachvollziehbar, dass sich da eine Veränderung gegeben hat. Es schaut viel besser aus, keine Frage, aber es ist nicht wirklich realistisch. Ich müsste der Patientin dann sagen, bitte schminken Sie sich komplett an, zerzausen Sie sich die Haare und dann machen wir ein realistisches Vorher-Nachher-Bild. Das macht man ja eigentlich nicht. Und das ist dann auch so schwierig, das dann wirklich sozusagen wahrheitsgetreu dann zu vermitteln. Ich sage es dazu, wenn ich jetzt das jemandem zeige, sage ich, ja, danach war sie halt geschminkt, aber trotzdem, sie sehen ja, was ich, da ist jetzt weniger Haut an den Oberlidern und so weiter, man erkennt den Unterschied schon. Aber wenn man das so kommentarlos in die Öffentlichkeit setzt, dann fehlen eben diese Hintergrundinformationen. Und das Zweite, viele Patientinnen wollen Vorher-Nachher-Bilder, wenn sie jetzt kommen mit der Frage nach einer Brustvergrößerung. Und dann sage ich, ja, ich habe tausende von Fotos Vorher-Nachher von Brustvergrößerungen, aber die eine ist größer, die andere hat breitere Schultern, die dritte hat einfach von vornherein mehr Busen gehabt. Und wenn ich jetzt sage, jetzt nehmen wir ein Foto, wo eine Patientin drauf ist, die genau ihre Implantatgröße hat, dann ist die um 10 cm kleiner, hat schmälere Schultern, aber mehr Brustvolumen und schaut komplett anders aus. Ja? Also das ist einfach so schwierig und deswegen bin ich da oft einmal sehr, unter Anführungszeichen, altmodisch mit den Vorher-Nachher-Bildern, weil ich einfach keine falschen Erwartungen generieren will, sondern da ist mir zum Beispiel die 3D-Simulation, die wir ja anbieten bei der Brust und auch bei der Nase zum Beispiel, wo man anhand eines Computerprogramms dann bei den Brustvergrößerungen Implantate hineinrechnen lassen kann in den eigenen Körpern, da kommen wir der Realität näher als mit Vorher-Nachher-Bildern.
Mhm.
Also das ist ein Thema, das beschäftigt mich die ganze Zeit. Schon früher sind die Medien an mich herangetreten und haben sie gesagt, ja, wir möchten was bringen und können sie uns nicht ein paar Vorher-Nachher-Bilder schicken. Nein, das habe ich nie getan. Ja. Das tue ich nicht, weil erstens einmal, wie gesagt, möchte ich als Patient dann irgendwo in einer Zeitschrift oder auf einer Homepage dann als Vorher-Nachher Ergebnis abgelichtet sein, das ist ja auch ein Eingriff in die Persönlichkeit und ich frage da auch gar nicht, sondern ich tue das einfach nicht. Ja,
ja.
Also das ist, ich bin da ganz, da rede ich mich in Rage.
Ja, ich merke schon, ich merke schon. Ja, aber ja, zu Recht. Also, weil das, ich glaube, das große Thema Erwartungshaltungen bestimmt ja den ganzen Bereich der ästhetisch-plastischen Maßnahmen. Also es ist ja immer die Frage, ich komme zu dir und sage, ja, ich will die Lippe von Kylie Jenner oder ich will die Nase von Sharon Stone. Aber die Frage ist ja, ob das überhaupt in mein Gesicht passt, ob das anatomisch bei mir überhaupt möglich ist, auch wenn wir alle Lippen und Nasen haben, aber sie sind ja doch sehr unterschiedlich und es muss ja ins Gesamtkonzept passen. Also genau. Dieser Wunsch sozusagen auszuschauen wie, also sich dem Idol anzunähern, was ja zum Teil ganz extrem passiert, wenn du diese Manga-Community anschaust oder Frauen, die sich dann wie Barbie operieren lassen oder. Gibt's ja ganz viele ganz komische Beispiele. Das finde ich schon sehr bedenklich, weil die Frage ist, also was bedeutet das jetzt auch, um das mal auf einen ganz anderen Aspekt zu heben, was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Ich meine, was sind wirklich unsere Vorbilder, wenn wir uns an so etwas, ja, äußerlichen und relativ kurzfristigen ja auch orientieren? Das ist ja schon eigentlich was, denke ich auch, wo die Ästhetik gar nicht hin will. Also.
Ja, nein, es ist ja eine Uniformierung, ja.
Genau.
Es hat was mit einer, wie soll man sagen, ich verstecke mich in der Masse, aber im Grunde genommen, da weiß ich nicht, was sich jetzt die Patienten erwarten. Wollen sie jetzt sich individuell optimieren oder wollen sie sich einfach an die Allgemeinheit anpassen? Ja, müssen wir mal mit einem Psychologen aufarbeiten, das Thema.
Das fände ich wirklich ganz interessant. Vielleicht ist das mal was für eine Podcast-Folge, sich tatsächlich da mal so einen Experten, der jetzt ganz unbeleckt ist, was jetzt ästhetische Medizin angeht, aber der sich eben um solche Themen kümmert, das wäre sicher mal ganz interessant.
Ja, das müssen wir
auch so für die eigene Reflexion sozusagen. Weil was ich ja glaube, und da bestätige mich oder sage ich, red dagegen, ich glaube, wenn Patientinnen kommen, dann geht es ja doch in aller Regel darum, sich selbst zu optimieren, aber nicht auf ein bestimmtes Bild hin, sondern zu sagen, okay, ich, wie ich bin, gefallen mir, aber ich möchte einfach ein bisschen jünger ausschauen, ich möchte einfach ein bisschen frischer ausschauen, mich stört es, dass da die Haut hängt, mich stört es, dass ich so hohle Wangen habe, keine Ahnung, mich stört die Nasolabialfalte. Ist es so oder überwiegt der andere Teil, der sagt, ich will ausschauen, wie? Oder
ja, also Gott sei Dank ist es schon noch so, dass die meisten einfach ihre Problemstellen sozusagen präsentieren und sagen, da möchte ich eine Veränderung. Und ein Spruch, der mir dazu einfällt, den pflege ich seit über 30 Jahren. Mhm. Ich habe gesagt, wenn irgendwann einmal, wenn irgendwann einmal jemand sagt, das ist eine Hasenörl-Nase, Oder die Nase schaut aus wie bei dem und dem, dann lass es. Ja, aber ich operiere seit über 30 Jahren Nasen. Also es ist mir immer noch gelungen, die Nase harmonisch dem Gesicht anzupassen. Das was praktisch eine harmonische Silhouette zu schaffen. Das ist das Ziel. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Aber so einen Prototypen sozusagen zu schaffen, den ich dann in jedes Gesicht pflanze, das wäre fürchterlich. Ja, das ist unvorstellbar. Die Idee geht komplett am Sinn vorbei der ästhetischen Medizin. Das gilt natürlich auch bei den Unterspritzungen, weil, wie gesagt, es ist jemand mit einem ovalen Gesicht, braucht er nicht, weiß Gott, wie breite Jochbögen, sondern da muss das einfach alles schön fließend sein und harmonisch sein und das macht dann einen guten Eindruck. Und oft ist eine Falte gar nicht einmal das Problem, gerade das Thema, was du angesprochen hast, die Nasolabialfalte. Ich sage immer, Babys schauen total jung aus, logischerweise. Die haben oft ganz, ganz tiefe Nasolabialfalten. Aber die haben halt die Volumensverteilung ganz anders und wirken deswegen auch jung. Und da muss ich dann oft einmal gegen die Patientin reden, die sagt, ja, ich komme, um das zu behandeln. Ich sage, na, da liegt aber nicht das Problem.
Mhm.
Und das ist auch unser Job. Ja? Also es geht ja darum, nicht einfach zu sagen, okay, Nasolabialfalten, setzen Sie sich hin, zack, Milliliter Hyaluronsäure rein, erledigt, sondern zu erarbeiten, zu erklären, wo liegt das Problem, was gehört verändert, wo profitiert die Patientin oder der Patient am meisten. Und ohne dass man jetzt da, weiß Gott, wie viel Material verjagt, das dann im Prinzip nur kostet, aber eigentlich nichts bringt.
Mhm. Was ich in dem Zusammenhang Idole, falsche Ideale auch ganz spannend finde, häufig setzen die ja auch Trends im Sinne von, also ich habe jetzt meine Lippen so und ich habe jetzt meine Augenbrauen so. Und da entwickelt sich ja dann auch was ja dann von vielen Behandlern übernommen wird, vielleicht auch nicht immer so reflektiert. Also zumindest ist es meine Beobachtung, wenn ich Instagram aufmache. Ja, dann springen mir die Foxy Eyes entgegen und dann springen mir die Russian Lips entgegen. Und dann denke ich, ist ja auch die Aufgabe oder wäre gut, wenn man den Patienten darüber aufklärt, das ist halt ein Trend. Also das ist etwas, was jetzt gerade spannend ist. Aber es ist die Frage, wie lange ist es spannend? Also das ist ja wie die Sommermode. Ja, jetzt dieses Jahr ist halt alles grün und gelb und nächstes Jahr ist alles blau und rot. Aber die Mode kann ich viel leichter verändern als so Dinge, die ich ja mit meinem Körper anstelle, die dann halt irgendwann nicht mehr passen oder die dann irgendwann seltsam wirken. Oder ist das was du erlebst, dass die...
Ja, natürlich. Das erlebe ich und ich meine, das geht jetzt zum Beispiel bei einer Hyaluronsäure und der Spritzung geht es ja noch, weil das ist nach einem halben Jahr, baut sich das Gott sei Dank wieder ab. Das ist ja auch ein Sicherheitsfeature, was viele ja eigentlich negativ sehen, sehe ich ja im Sinne der Patienten auch ganz positiv, weil wenn es dann nicht passt oder wenn dann der Patient vielleicht doch draufkommt oder die Patientin, dass das nicht das Wahre ist für die eigene Persönlichkeit und für den eigenen Gesamtausdruck, dann ist es irgendwann einmal einfach weg. Mhm. Aber anders ist es, wie du sagst, zum Beispiel bei den Foxy Eyes. Ja? Wenn man das operativ korrigiert, dann muss man sich im Klaren sein, das ist nicht so leicht reversibel. Und wenn man es zurück an den Ursprung bringen will, dann ist das wieder ein Eingriff, nicht nur mit Risiken, sondern auch mit hohen Kosten verbunden. Also das muss man wirklich bedenken und da muss man sich einfach auch beraten und führen lassen und nicht irgendwelchen seltsamen Trends hinterherlaufen. Ich meine, was momentan ja, das hast du sicher auch gelesen, diese Barbie Botox, das macht man manchmal. Ich mache es immer wieder mal, gerade bei Verspannungen oder bei Migränepatienten, dass ich da in den Muskel oben was reinspritze und ich hab auch ganz wenige Patientinnen, wo wirklich der so ausgeprägt ist, dass ich sage, okay, den tun wir jetzt ein bisschen reduzieren. Aber als Trend ist das, finde ich, verrückt. Ja, verrückt bis gefährlich. Also da bin ich dann wieder ziemlich altmodisch. Ja, und das überlasse ich gern Kollegen, die damit schnelles Geld machen, aber die dann ihre Patienten immer sehen, weil die merken, dass das einfach auch Nebenwirkungen und Probleme macht. Ja, und dann gehen sie halt wieder zu jemand, der sie ordentlich beratet. Mhm. Das ist dann unsere Chance.
Ja, also ich glaube ja doch, dass die ästhetische Medizin aus gutem Grund eher konservativ ausgerichtet sein sollte. Weil da komme ich ja wieder auf mein, sag ich mal, Thema zurück, wo ich sage, es geht nicht um kranke Menschen. Es geht nicht um auf Leben und Tod. Es geht natürlich um das Thema Lebensqualität, es geht um das Thema, ich will mich wohlfühlen in meiner Haut, ich will nach außen gut wirken, ich will mich sicher fühlen in meinem Auftreten, ja. Aber es geht, wir reden jetzt nicht von einem lebensrettenden Eingriff. Und dann finde ich, muss ja Risiko und Nutzen muss ja sehr gut abgewogen werden. Und da wäre ich auch eher auf der konservativen Seite und würde sagen, naja, also ob ich jetzt mir die letzten zwei Rippen entnehmen lasse, damit ich dann diese super, super Wespentaille bekommen kann, auch mit meiner Statur, das muss man sich ja wirklich schon gut überlegen, weil die kann ich ja auch nicht mehr dran basteln. Und das ist ja auch...
Ja, die sind weg.
Genau, das ist ja auch ein wirklich extremer Eingriff. Ja.
Ja. Gar nicht ungefährlich, aber machbar. Aber trotzdem, ich meine, das sind eben die Dinge, die man sich oft wirklich nicht überlegt und ich verstehe auch nicht, dass es dann Kollegen gibt, die sich auf das einlassen und vielleicht auch damit sozusagen eben auch wieder meistens über Social Media wirklich dann so zu den Stars werden, aber das geht an der ästhetischen Medizin sowas von vorbei, weil das hat mit seriös nichts mehr zu tun, sondern das ist dann einfach nur Geld drucken und das kann es nicht sein. Und das ist auch kurzlebig, ja. Die im Endeffekt gewinnen die dann nicht, weil die haben die rennen die Patienten und Patientinnen, die dazu bereit sind, die rennen dann halt in der nächsten Woche dem nächsten Trend nach, beim nächsten Social Media Star. Also das sind keine langfristigen Kunden so, oder Patienten. Das ist ja kurzsichtig, sowas. Und verantwortungslos.
Ja, und das führt mich ja wieder zu einem Thema, was ich sehr interessant finde. Das ist ja diese Problematik der Dysmorphophobie, also diese gestörte Selbstwahrnehmung. Ich habe persönlich den Eindruck, dass es etwas ist, was so ein bisschen zunimmt, leider, was auch trendet, im negativen Sinn. Ja. Wie ist da deine Wahrnehmung? Wie identifizierst du solche Patienten? Was ist da dein Vorgehen?
Es ist, ja, also leider ist es oft so, dass diese dysmorphophoben Patienten ein sehr gutes System entwickeln, ihr Leiden, was ja wirklich wie ein Leiden ist, hinter sehr realistischen Kommentaren und Wünschen einmal zu verbergen. Und man kommt dann leider oft eher spät drauf, dass es da einfach keine Grenze gibt. Und dann die Reißleine zu ziehen, ist brutal schwierig. Also wenn man das große Glück hat und es verrät sich unter Anführungszeichen ein dysmorphophober Patient schon beim Erstgespräch, dann ist eh alles gut, dann kann man ihn beraten, dann kann man ihn, was immer ein bisschen heikel ist, auch einmal zum Psychiater oder Psychologen schicken. Aber leider ist es oft so, dass die ein, zwei Behandlungen gehabt haben und dann hört es einfach nicht mehr auf. Ja? Dann passt das nicht und passt das nicht. Und dann, wenn wir das schon machen, machen wir das noch dazu. Und das ist dann so eine Spirale, aus der kommt der Patient nicht raus und aus der komme aber ich oft auch schwer raus. Ja? Und da muss man dann einfach, ja, da muss man dann leider oft einmal die Reißleine ziehen und sagen, tut mir leid, jetzt bin ich nicht mehr bereit, weil ich es nicht vernünftig und verantwortungsvoll finde. Und es ist dann leider auch oft so, dass das vor Gericht endet. Ja? Mhm. Das ist dann das tragische Ende, weil es geht in den seltensten Fällen gut für die Patientin oder den Patienten aus, weil natürlich, wenn man ordentlich arbeitet und ordentlich aufklärt und im Prinzip keine Kunstfehler macht, was soll der Richter dann machen? Ja? Dann kann er nur sagen, ja sorry, aber das ist jetzt in Ihrer Verantwortung und nicht in der Verantwortung des Behandlers. Also das sind ganz traurige Entwicklungen, die man da manchmal miterlebt und mühsam für den Patienten, aber noch und auch extrem mühsam für den Behandler, muss man sagen.
Mhm. Ja. Aber so zum Abschluss, glaubst du, dass dieses, man muss ja sagen, Krankheitsbild, dass das tatsächlich befördert wird durch diese falschen Ideale, die man so überall sieht, in Zeitschriften, Magazinen, mir fällt gleich Deutschland sucht den Superstar, nee, das war's nicht, diese Model-Casting-Serien und das ja, so ein ja. und Instagram natürlich, klar, auch ganz vorn mit dabei. Ist das was das befördert?
Nein, sagen wir so, es bestärkt die Dysmorphophoben. Die wirklich dysmorphophoben Patienten sind Patienten. Mhm. Das sind Menschen mit einer Erkrankung und die brauchen kein Social Media oder irgendwelche Castingshows. Die leiden unter dem, auch ohne dem, aber das und sie werden in ihrer Problematik noch, wie du sagst, unterstützt und befördert. Also man wird jetzt nicht dysmorphophob durch Social Media, das glaube ich nicht. Mhm. Ja, sondern Die echten dysmorphophoben Patienten sind Patienten, also sie sind krank. Und das wird maximal halt einfach gefördert und unterstützt und macht die Therapie vielleicht noch schwieriger oder auch das Reflektieren des Patienten gegenüber seiner eigenen Wahrnehmung, das wird natürlich da noch einmal in die falsche Richtung unterstützt, das ist sicher. Aber das sind, wie gesagt, das ist eine Erkrankung, wie du auch richtig festgestellt hast, die besteht. Ja, mit oder ohne Social Media.
Ja. Also kann man sagen, die Wahrheit liegt wie immer dazwischen. Also sprich, akzeptieren, wie man ist, muss man nicht unbedingt. Es gibt Möglichkeiten, um sozusagen bestimmte Aspekte zu optimieren. Aber auf der anderen Seite, diese, sag ich mal, zwanghafte Optimieren, das sollte man auch nicht. Also diesen Weg, die goldene Mitte zu finden, das ist wie immer die Kunst.
Ja, das ist aber eben auch die Aufgabe des Arztes oder des Behandlers, diesen goldenen Mittelweg dann mit dem Patienten zu erarbeiten und Eigeninteressen sozusagen hintanzustellen und im Sinne des Patienten oder der Patientin wirklich zu agieren. Das ist unser Job. Ist das nicht schön gesagt?
Perfekt, das perfekte Abschlusswort.
Ja, das war doch. Ja, ich bin so stolz auf mich.
Applaus.
Ja, Astrid, ich glaube, das war wieder mal eine, wie soll man sagen, sehr spontane und sehr emotionale Folge, die unser Herz quasi entlastet hat. Das liegt uns beiden schon sehr am Herzen. Wenn da Fragen dazu sind oder Kommentare oder Wünsche, was wir ansprechen sollen, dann bitte meldet euch unter podcast@excellentbeauty.com. Wir sind für alles offen und wir freuen uns, wenn wir sehen, dass unsere Podcast-Folge nicht nur zum Einschlafen angehört wird, sondern auch wirklich, um sich damit auseinanderzusetzen. Das wäre eigentlich unser Wunsch. Aber wenn man dabei einschlaft, ist auch okay.
Ja, dann hat es was Beruhigendes. Das ist doch schön.
Genau. Ja dann, bis zum nächsten Mal und alles Gute bei Wahre Schönheit.
Tschüss.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.